ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin Bärbel Schäfer und mir gegenüber sitzt ein Mann, der bringt, glaube ich, nicht nur Joko und Klaas zum Zweifeln und manchmal auch zum Verzweifeln, die Frauen um den Verstand. Wir fragen uns immer, wie macht er das eigentlich mit seinen Shows und mit seinem intensiven Blick? Timon Krause ist unser Gast, hat Philosophie studiert, Hypnosecoach, Buchautor, Mentalist, Bühnenkünstler. Willkommen im Sonntagstalk.
Vielen lieben Dank.
Ganz schön viel für deine 30 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, du hast Hobbypaläontologe vergessen.
Ja, da müssen wir beim nächsten Mal, glaube ich, ein bisschen genauer eingehen. Oder ist das gerade etwas, womit du dich intensiv beschäftigst?
Nein, das ist etwas, womit ich mich seit meiner Kindheit intensiv beschäftige. Ich wollte ganz ernsthaft Paläontologe, also Dino-Forscher
werden.
Ja, Jurassic Park-Entwickler. Ja.
Hatten meine Jungs auch so im Alter zwischen 5 und 9, dann hat es aufgehört und bei dir ist die Phase einfach weitergegangen.
Also es hat sich jetzt wie ein persönlicher Angriff angefühlt.
Nein.
Das fand ich auch gut, als ich 7 war.
Ja.
Und ich habe das aber ganz ernsthaft machen wollen, bis ich 19 war oder so.
Oh.
Und habe dann irgendwann gedacht, nee, ich mach doch Bühnenkunst und Philosophie daneben, ja.
Und aber warum hast du dich von den Dinos verabschiedet? Nicht mehr zeitgemäß?
Also ich glaube, Dinos sind seit ein paar Millionen Jahren nicht mehr zeitgemäß. Ich habe aber irgendwann mir gedacht, wenn ich Dinos ausgraben möchte, dann muss ich ganz viel, denke ich mir zumindest, in der Wüste rumsitzen. Und ich bin wirklich fürchterlich schlecht mit Hitze.
Ja, da haben wir schon mal was gemeinsam.
Ja, du auch?
Ja.
Ja, alles über 25 Grad, finde ich, ist illegal im Grunde. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss ich das vielleicht nicht machen.
Also hast du diesen Sommer dann weder in Italien noch in Griechenland verbracht? Denn dort sind ja hohe Hitzetemperaturen. Wir haben jetzt Ende September.
Ich bin trotzdem nach Italien gefahren. Es war unfassbar heiß, bis zu 40 Grad irgendwie. Ich habe das dann doch so halbwegs überlebt. Aber wenn ich es mir hätte aussuchen können, da gibt es auch einen Mindhack für übrigens, mit Hitze besser umgehen. Dann kann ich dir gleich auch noch mitgeben. Da gibt es ganz viele psychologische Tricks.
Den nehme ich jetzt schon.
Den nimmst du jetzt schon. Im Grunde ist es eine ganz simple Dissoziierungsübung, die aber sehr, sehr gut für viele Menschen funktioniert. Und zwar,
indem du immer denkst, Eistonne, Eistonne, Eistonne?
Nee, also das habe ich von Leuten gehört, dass die das auch machen und dass das funktioniert. Was für mich besser funktioniert, ist, dass ich mir vorstelle, dass mein Geist aus meinem Körper rausschwebt. Das heißt, mein Geist beobachtet meinen Körper, wie er in der Hitze brutzelt. Und dann stelle ich mir vor, wie aus meinem Geist nochmal mein Geist rausgeht. Das heißt, ich beobachte mich selbst, genau.
Geistquadrat.
Geistquadrat. Guck mal, Mathematik, alles mit am Start heute Morgen. Der Geistquadrat beobachtet dann meinen Geist, wie der meinen Körper beobachtet. Und das ist eine dissoziative Technik, die auch in verschiedenen Therapieansätzen zum Zuge kommt, die für viele Menschen sehr gut damit funktioniert, eben mit Hitze.
Aber warum ist mir
dann
nicht mehr heiß, wenn ich mich selbst beobachte?
Die ist heiß, aber es stellt kein Problem mehr dar für viele Menschen. Es geht einfach darum, sich irgendwo von der körperlichen Empfindung und vom Gefühl der Hilflosigkeit kurzzeitig zu entfernen, also vom Frust und vom Druck, der sich da aufbaut. Für mich funktioniert das sehr gut.
Von diesem Mimimi-Gejammer, das könnte man ja auch in anderen Lebenssituationen dann auch anwenden. Aber dazu kommen wir vielleicht heute nochmal. Also ich merke schon, es ist große Neugier auf das Leben da. Ich glaube, das musst du mitbringen. Du musst ja Menschen mögen als Mentalist. Aber was ist das eigentlich?
Der Mentalist ist in allererster Linie ein Bühnenkünstler, eine Bühnenkünstlerin, also Entertainment.
Aber kein Illusionist.
Nee, also es hat Berührungspunkte darin, dass ich vorgebe, Gedanken lesen zu können. Es ist aber natürlich kein Gedankenlesen, es kommen ganz viele Techniken zusammen. Es ist ein Konglomerat aus Psychologie, Menschenkenntnis, Beeinflussung, aller Hypnose, bestimmte Techniken der Theatralik, Berufsgeheimnisse, die das Ganze dann auf der Bühne noch krasser scheinen lassen, als es eigentlich ist. Und dann geht es eben darum, zum Teil die Illusion zu kreieren, dass ich Menschen konstant in jedem Moment absolut in den Kopf blicken kann. Mhm. Aber das ist
aber
natürlich nicht so.
Aber es klingt jetzt auch so ein bisschen wie so ein Handwerk.
Es ist auch ein Handwerk. Also die Technik dahinter ist natürlich Handwerk, so wie
Hypnotherapie. Wie ich das ja als Moderatorin auch brauche, um vielleicht ein Gespräch zu führen.
Genau, und das heißt, es kann auch erstmal jeder lernen im Grunde. Es ist ein Handwerk und die Kunst kommt dann vor allem dazu, in dem Moment, wo du sagst, ich baue eine Show drumherum. Aber das Grundding ist erstmal Handwerk aus Mentalistentechnik und Bühnentechnik.
Und wenn wir an das Handwerk denken, dann denken wir ja, okay, viele können eine Ausbildung anfangen und viele machen vielleicht einen Abschluss bei der IHK. Aber was ist denn das Besondere am Handwerk Timon Krause? Was ist dein Markenkern?
Mein Markenkern ist, glaube ich, dass ich das Handwerk des Mentalisten demystifiziere. Das bedeutet, dass ich nicht mehr hingehe und sage, Leute, ich kann das wirklich, ich kann wirklich Gedanken lesen, ich stehe mit der anderen Seite in Kontakt, sondern ich gebe zumindest ein Stück weit einen Einblick in das, was dahinter passiert.
Du öffnest so eine kleine Tür für uns und nimmst uns mit an die Hand?
Genau, ich öffne eine kleine Tür, nicht die ganze Tür. Es soll ein bisschen mystisch bleiben, es soll ein bisschen magisch bleiben. Es ist ja auch ein Spaß darin, zu sagen, okay, das ist irgendwie, irgendwie krass und ich weiß nicht genau, wie er es macht. Aber ich weiß auch, dass er nicht sagt, ich bin übernatürlich, ich kann mit den Händen heilen, ich verkaufe euch irgendwelche Kurse, wo ich euer Leben verbessere
aber
oder so.
Aber ich glaube, deswegen ist das Publikum dir auch so nah oder deswegen hast du eine ganz gute Verbindung eben einfach auch, weil man denkt, wir sind, wenn man deine Shows besucht, so ein bisschen wie Verbündete. Ja, man kann Tickets für deine Bühnenshow buchen. Die heißt Messias.
Die heißt Messias, ja. Hallo, Grüße,
Mann. Drunter machst du es nicht.
Drunter mache ich es nicht mehr. Nein, ich fand, jetzt müsste ich mal einen angemessenen Titel haben, endlich.
Gerade 30 geworden und dann ist er da. Das ist doch super. Der Messias kommt nach Wetzlar. Das klingt irgendwie schon wieder fast ein bisschen banal, aber Wetzlar ist eine tolle Stadt. Und am 24.10. bist du in Frankfurt.
So
und
ist
dafür gibt es, glaube ich, noch ein paar wenige Tickets und wir freuen uns natürlich, wenn du kommst. Und heute bist du schon mein Gast im Sonntagstalk. Und ich kann mir vorstellen, dass du bestimmte Fragen zu deiner Tätigkeit als Mentalist nicht mehr hören kannst.
Mhm.
Welche sind das?
Was ist ein Mentalist?
Oh, die habe ich schon gestellt.
Die hast du schon gestellt, das macht aber nichts. Ich verstehe es natürlich.
Check.
Nicht mehr hören können heißt natürlich nicht, dass es schlimm ist. Mhm. Ich habe jetzt nicht mal hören können, mal etwas weiter aufgefächert.
Ja, ja. Wie machst du das?
Wie machst du das, kommt häufig natürlich auch verständlich. Mhm. Ich glaube, so richtige Klischeefragen sind, zum einen ist es nicht schlimm, dein Freund, deine Freundin zu sein, weil dann kann man dich ja gar nicht belügen. Das finde ich irgendwie auch eine ganz merkwürdige Aussage, aber dass die Leute denken, es wäre ein Problem, wenn sie ihre Partner nicht belügen können. Und zum anderen, so diese Klassiker. Ja, der ist zu spät gekommen. Naja, hättest du das nicht schon wissen müssen? Oh, du hast kein Brot mehr. Kannst du nicht welches herzaubern? So, die kommen ständig. Kannst du meine Frau wegzaubern?
Aber eigentlich geht es ja auch um Körpersprache.
Auch viel, ja.
Welche Rolle spielt denn Körpersprache?
Also Körpersprache spielt eine Rolle in bestimmten Experimenten, nicht immer, nicht überall. Es ist nicht immer, dass das wichtig ist. Und Körpersprache kann aber natürlich viel über das Innere eines Menschen verraten. Und das bedeutet, wenn wir Körpersprache lesen, lesen wir nicht Gedanken, sondern wir lesen Gedanken ab am Menschen. Wir lesen quasi das Symptom eines mentalen Vorgangs.
Und dann bist du so eine Art Brückenbauer und gehst über eine Brücke und merkst zum Beispiel, wenn jetzt einer immer, keine Ahnung, zuckt oder zwinkert oder vielleicht mit dem Blick ausweicht, kannst du eine Brücke dazu bauen?
Fast, genau. Es ist etwas vereinfacht. Ich bin eher ein Sammler. Ich versuche ganz viele Signale zu sammeln, die in einem bestimmten Kontext auf dasselbe hindeuten könnten. Das ist nämlich das Wichtige und oft missverstandene bei Körpersprache, dass Leute sagen, ich nehme mal dein Beispiel, nicht weil das jetzt irgendwie dumm war oder so, einfach weil ich das oft höre, dass Leute sagen, wenn jemand mit dem Blick ausweicht, lügt er. So, das ist auch in ganz vielen so Ratgebern eine Plattitüde oder wenn jemand die Arme überkreuzt, hat er keinen Bock.
Genau. Ja, genau.
So, und das gleiche Signal kann aber in verschiedenen Kontexten ganz viele verschiedene Dinge bedeuten.
Mhm.
Und das bedeutet, ich versuche für den aktuell vor der Hand liegenden Kontext 5, 6, 7 verschiedene Signale zu ertappen, zu sammeln, die alle auf dasselbe hindeuten könnten. Und dann könnte ich sagen, okay, wahrscheinlich ist dieses und jenes der Fall.
Okay, ich möchte trotzdem nochmal auf den Begriff des Brückenbauers zurückkommen. Denn wenn du uns dann so eine Art Alltagskrücke mitgibst, und sagst, wenn du zum Beispiel das berühmte Bewerbungsgespräch bist oder Kündigungsgespräch oder ich will mehr Geldgespräch, kann man aus diesen Körpersignalen ja etwas für unseren Alltag nutzen. Also dann baust du da ja schon eine Brücke. Das ist ja dieses Fenster oder die Tür, die du vorhin erwähnt hast, die du dann öffnest.
Genau, so ist es. Und dann sind aber oft diese Brücken, die da gebaut werden, beziehen sich nicht nur auf Körpersprache, sondern zum Beispiel auch auf psychologische Prinzipien, wo du sagen könntest, für ein Bewerbungsgespräch, wenn du jemanden dazu bringen möchtest, dich zu mögen, tu ihm keinen Gefallen, sondern bitte die Person, dir einen kleinen Gefallen zu tun. Zum Beispiel, Bärbel, könntest du das Fenster kurz aufmachen oder Bärbel, könnte ich ein Glas Wasser bekommen? Der Grund dahinter ist, dass Menschen sagen, wenn...
Dann bin ich ja fürsorglich.
Du bist fürsorglich und wir tun den Menschen, die wir mögen, einen Gefallen. Wenn du mir einen Gefallen tust, denkst du unbewusst, aha, dann muss ich den Typen also mögen. Ich finde den gut, sonst hätte ich ihm keinen Gefallen getan. So können wir die Psyche ein Stück weit hijacken. Und dann sind ganz oft diese Brücken eben nicht nur zu sagen, wie erkennst du, was jemand denkt, sondern wie kommst du schnell auf ein Level, wie kreierst du schnell sogenannten Rapport. Rapport ist das Fachwort für, mit jemandem auf eine Wellenlänge zu kommen.
In Kontakt jemandem, kommen, oder?
Genau. Vertrauensbasis schaffen. Das fällt alles irgendwo unter.
Aber das Rapport passiert doch alles in Nano- und Mikrosekunden.
Teils. Also es gibt natürlich viele Elemente, die dabei dazukommen. Natürlich gibt es irgendwie diese allerersten Eindrücke, wo du sagst, man sieht sich und man weiß sofort, finde ich den kacke oder finde ich den gut? Mhm. Da hast du wenig Eindruck.
Wie ging es dir vorhin, als wir uns auf dem Flur gesehen haben?
Total gut. Also ich bin heute Morgen mit einer 5 von 10 aufgewacht in meiner Stimmung und dann war es eine 12 von 10 und die hält auch weiter an. Dann habe ich mich wirklich gefreut. Fand das wirklich gut. So, das passiert in Bruchteilen einer Sekunde, aber der ist ja nicht für immer gesetzt. Man kann den durchaus noch ändern oder zumindest ein bisschen nachhelfen. Es gibt ja sicher Menschen, die du im ersten Moment unsympathisch fandest und dann denkst, ich finde die immer noch nicht meine besten
Freunde.
Ich hole
die dann aus der Schublade auch wieder raus und dann ist man natürlich, oder wir sind es ja, das gehört ja auch zur Persönlichkeit und sicherlich auch zum Beruf dazu, dann auch natürlich auch offen zu sein. Aber du hast gerade das Wort unterbewusst verwendet. Mhm. Kann man das denn üben? Weil das müsste man dann ja eigentlich immer wieder auch repetieren, damit du da in ein gewisses Verhalten kommst, was dann was auch abrufbar wird.
Voll. Also du kannst das ein Stück weit üben. Das ist ein bisschen paradox, wenn du solche Kommunikationsstrategien lernst, weil die eigentlich im Bestfall, wenn du ein kompetenter Kommunikator oder ein halbwegs kompetente Kommunikatorin bist, unbewusst ablaufen. Mhm. Das passiert einfach. Und da gehören so Sachen dazu wie, wenn zwei Menschen sich verstehen und die kommen in Rapport, dann gleicht sich die Körpersprache etwas an. Dann gleicht sich der Sprachduktus etwas an. Nicht, dass sie sich jetzt kopieren, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Freundesgruppen haben ganz oft einen ähnlichen Habitus. Und sobald wir anfangen, darüber zu lernen, fangen wir an, das bewusst zu machen. Und es wird total unnatürlich und es funktioniert auf einmal nicht mehr. Und Leute denken, warum kopiert der Typ mich denn? Das ist ganz ganz weird. Ich finde es merkwürdig.
Ja, genau, wenn du es siehst.
Und du musst also durch dieses Tal gehen von, es passiert automatisch, halbwegs kompetent, zu, es ist total unnatürlich und dann durchziehen, bis es wieder automatisch wird, unbewusste Kompetenz wird und dann besser als vorher funktioniert.
Nun haben wir ja Lebensphasen, vielleicht durch Krankheit, wenn man an ältere Generationen denkt, wie Demenz oder Parkinson, wo so Körpersprachen sich dann auch verändern oder bei der Eröffnung der Olympiade haben wir es bei Celine Dion gesehen, die Stiff Person Syndrome. Teenager haben auch manchmal eine andere Körpersprache, die häufig in der horizontalen ist, die sehr passiv ist, die gelangweilt ist, wo auch Gesichtszüge sich verändern, hoher Grad an Nervtheit dazu kommt. Und auch in solchen Phasen funktioniert das? Also durch die Generationen verändern wir uns ja auch. Kleinkind hat ja eine andere Körpersprache als wir beide.
Also es funktioniert, du musst immer den Kontext im Kopf halten. Eben der Kontext ändert sich ja nicht unbedingt sekündlich. Ja. Der kann sich aber in einer Lebensphase ändern und der kann sich auch von Arbeitskontext zu privatem Kontext ändern. Du bist mit mir vermutlich anders als mit deinen privaten Freunden und so weiter. Und das ist
normal. Ich habe gar keine Freunde, aber ich übe das.
Dann sind wir jetzt zwei. Dann können wir uns anfreunden. Dann sind wir zumindest zu zweit einsam. Zweisam einsam. Das
zweisam
ist auch schön.
Einsam.
Du kannst es also, je nach Kontext kann sich die sogenannte Baseline, also das Basisverhalten einer Person, ändern. Aber das Basisverhalten pro Kontext bleibt eine Zeit lang gleich, ändert sich eher gradual und nach.
Okay, ich merke schon, der Kontext ist wichtig. Das haben wir eben schon, das nehme ich schon mal mit an diesem Sonntagmorgen. Und in Vorbereitung, als ich dich eingeladen habe, hat jemand gesagt, oh, wenn der Timon kommt, der guckt einem doch immer so intensiv in die Augen. Das, glaube ich, fände ich unangenehm. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so unangenehm. Ich kann das gut aushalten.
Ja, du hältst lange und gut Augenkontakt irgendwie. Ich finde das auch nicht unangenehm tatsächlich. Ja.
Aber viele haben da vorher offensichtlich dann eine Scheu.
Ja, das ist so. Ich glaube, dass Augenkontakt sich sehr intim anfühlen kann, auch weil wir es nicht mehr viel haben und weil oft Kontakt natürlich online verlagert
wird. Vielleicht
haben
wir es auch verlernt, weil so viele Leute auf ihr Handy glotzen.
Genau, ich glaube, dass das damit zu tun hat. Ich habe auch Freunde und Bekannte, die ich dann neu kennenlerne, die gar keinen Augenkontakt halten und ich finde das tatsächlich merkwürdig. Ich denke dann immer,
ich hatte
nicht
neulich
zu
in der Bahn,
oder?
Da habe ich jemanden so länger angeguckt und dann sagt er, ist was? Und ich sage, nö, ich habe nur geguckt.
Ja, also ich finde es überhaupt nicht unangenehm.
Ja. Das neue Buch meines heutigen Gastes, Timon Krause, heißt Sei deiner Zeit voraus. Und er schreibt darin, meine Arbeit als Mentalist auf der Bühne ist also häufig darauf ausgelegt, den Leuten eine Illusion zu nehmen und ihnen dafür ein kleines Stück neue Magie zu schenken. Zum Beispiel die Erkenntnis, wie ähnlich wir uns als Menschen sind und wie gleich unsere Hirne funktionieren, sodass wir alle immer wieder auf die faszinierenden psychologischen Prozesse des Wahrsagens hereinfallen. Und am Anfang unseres Gesprächs hast du ja gesagt, ein bisschen öffnest du die Tür und sagst eben auch, wie deine Tätigkeit als Mentalist funktioniert. Nun bist du in Wetzlar am 16.10. und in Frankfurt am 24.10. Wenn man dadurch deinen Insta-Account scrollt oder deine Bücher liest, dann sind das ja viele Alltagstipps. Aber ist das auch so in Sei deiner Zeit voraus? Oder was erwartet da den Leser, die Leserin?
Also Sei deiner Zeit voraus ist wieder ein Ratgeberbuch im weitesten Sinne. Mhm. Die ersten zwei Bücher auch, der Roman dazwischen nicht. Aber dieses fällt wieder in das Feld rein, ich gebe dir Rat für dein Leben. Mhm. Es ist aber zugleich das technischste all meiner Bücher, weil ich Lust hatte, vielleicht anders aufgerollt. Ich hatte keine Lust mehr.
Beim Philosophiestudium auch mal zwischen zwei Buchdeckel zu packen.
Genau.
Es ist theoretischer, das kann man sagen.
Es ist theoretischer.
Und das ist ja auch vielleicht ganz gut so.
Ich hoffe es. Also ich habe da Spaß dran gemacht, weil ich glaube, dass wir genügend unzureichende, simple Antworten auf komplexe Fragen bekommen haben. Und ich wollte lieber komplexe Antworten auf komplexe Fragen geben.
Was sind denn die Fragen der Zeit? Weil wenn der Titel heißt, sei deiner Zeit voraus, stellen wir schon fest, dass viele eigentlich gerade mit der aktuellen Zeit auch überfordert sind. Also du schreibst es ja überfordert, orientierungslos oder sogar verunsichert. Technische Dinge entwickeln sich schnell. Viele haben das Gefühl, sie verlieren ein bisschen so, wie soll ich das nennen, als wenn die ihren innere Säule der Ruhe verlieren.
Total. Und das ist, glaube ich, die große Frage, die das ganze Buch überspannt. Wie finde ich mich in einer zunehmend komplexen Welt, die sich schneller entwickelt als ich selbst, noch zurecht? Wie verliere ich den Halt nicht, wenn die Welt sich konstant um mich dreht? Und da kommt der Untertitel dieses Buches her, 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen. Ich schlüssel hier nämlich 13 Denkprinzipien, Denkfähigkeiten auf, von denen ich glaube, dass sie uns helfen können, uns in dieser Welt wieder zu festigen.
Und die Welt ist ja geprägt von Erziehung, sie ist geprägt von Kulturen, sie ist geprägt von Einflüssen von Menschen, die wir treffen. Und würden diese Denkprinzipien in unterschiedlichen Kulturen dann auch funktionieren? Also ich habe vorhin gesagt, Asien, Südamerika, Europa.
Also es ist sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich gehe da auch in dem Buch nochmal spezifisch drauf ein. Mhm. Das ist erstmal hauptsächlich auf den westlichen Kulturkreis ausgelegt. Mhm. Es gibt ganz faszinierende Unterschiede, unter anderem zum Beispiel zwischen einer östlich geprägten Erziehung und daraus fortkommenden Denkkultur und einer westlich geprägten Beziehung und einer daraus fortkommenden Denkkultur. Zugleich geht das Buch aber natürlich auf die Tatsache ein, dass die Welt so groß wird, dass wir immer mehr Denkkulturen direkt an unser Leben ranlassen müssen. Globalisierung, Internet und so weiter. Wir haben immer mehr Kontakt mit ganz verschiedenen Sichtpunkten und greift darum dann auf verschiedene psychologische Prinzipien zurück.
Das kann ja bereichernd sein, aber das kann natürlich auch eben dazu beitragen, was du gesagt hast, sich zu fragen, wer bin ich denn eigentlich in diesem wahnsinnsdrehenden Kulturen, die alle auf mich einbeamen. Ja?
Genau, und ich versuche das darum dann auch immer wieder zurückzubringen auf Fragen, die dann für das persönliche Leben hoffentlich relevant sind. Ebenso Sachen wie, wer bin ich? Welchen Sinn hat das alles? Warum fühle ich mich verloren? Wie kann ich mich vielleicht nicht glücklich, aber langfristig zufrieden fühlen und so weiter.
Finde ich das auch wieder, wenn ich dich als Bühnenkünstler und Entertainer, der bist du ja auch, also in dem Buch empfinde ich dich, also ich weiß jetzt durch die Recherchen, dass du Philosophie in Amsterdam studiert hast, dass du eben auch wohl dann eine sehr ernsthafte Seite hast. In den letzten Monaten haben wir dich ja eher von so einer Entertaining-Seite kennengelernt. Du warst eben auch in Entertaining-Fernsehformaten, du bringst die Leichtigkeit mit. Aber eben auch so eine Denkschwere, aber gehört die Schwere auch mit zu deinem Leben?
Die gehört zu meinem Leben sowieso dazu. Ich glaube, Philosophie studieren gibt dir ganz viele Denktools an die Hand, um dein eigenes Denken mitzuverfolgen und zu verstehen und natürlich einen unglaublichen Schatz an philosophischer Historie, wo du weißt, was wurde vor mir gedacht, was haben Menschen, die viel klüger sind als ich, schon gedacht und über die Welt so gesagt. Und
hast du einen Lieblingsphilosophen oder Philosophin?
Hab ich.
Wenn heute jemand am Sonntag mal an sein Bücherregal gehen würde und sagen, ach, ich lese mal, genau wie Timon, gerne mal den Kierkegaard.
Kierkegaard finde ich etwas zu düster, weil ich das mag, dass er sagt, naja, du wirst, also Kierkegaards mein Lieblingszitat, ich paraphrasiere das, ist, dass er sagt, wenn du in einer Entscheidung feststeckst, dann entscheide dich, du wirst nämlich so oder so enttäuscht sein. Also du wirst sowieso denken, andersrum wäre es anders oder besser gekommen.
Ich klingt mag, hoffnungslos.
Klingt sehr hoffnungslos. Ich mag Merleau-Ponty und Jean-Paul Sartre. Aha. Das sind Phänomenologen und da geht es dann darum zu sagen, was passiert zwischen der Welt und mir? Wie verhalte ich mich zur Welt? Wie kann ich die Welt überhaupt wahrnehmen? Was passiert, wenn ich einen Baum angucke? Was ist der Prozess der Wahrnehmung dazwischen? Das sind so meine Lieblinge.
Wird sich unser Blick, unsere Wahrnehmung auf dich ändern, wenn wir dieses Buch lesen?
Vielleicht. Ich würde es hoffen. Glaube ja. Aber vielleicht vor allem eure Wahrnehmung auf euch selbst. Das finde ich ganz gut.
Das wäre
gut.
Vielleicht auch ganz gut, mal wieder bei sich selbst anfangen. Weil ich glaube schon, dass viele von uns sehr oft im ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so im Außen sind. Ja, wie wirke
total.
Ich?
Total.
Wie komme ich an?
Ja.
Wie viele Klicks habe ich, ist dir vielleicht jetzt auch nicht ganz uninteressant, aber dabei verliert man sich, glaube ich.
Voll. Also ich glaube, dass wir im Außen sind, hast du schon genau richtig gesagt. Das ist ein Problem. Ich glaube, ein anderes Problem ist, dass wir uns keine Pausen und Reflexionsphasen gönnen, wo wir dann mal nach innen schauen könnten. Und ich glaube, dass viele von uns Angst davor haben, nach innen zu schauen. Du kriegst die große Kluft zwischen, die Menschen um mich rum sehen alle irgendwie krass aus. Ich gucke nach innen und sehe, dass ich total viele Probleme habe und muss mich damit auseinandersetzen. Aber es braucht einem im Grunde keine Angst zu machen. Du musst irgendwie da
eigentlich
durchgehen und anfangen.
Eigentlich ist es doch die spannendste Reise überhaupt, sich selbst kennenzulernen.
Kann total schmerzhaft sein. Ja. Therapie, ich weiß, es ist eigene Erfahrung, kann total schmerzhaft und unangenehm sein. Aber am Ende ist der Blick nach innen wirklich das, wo du dran wachsen wirst. Und das möchte das Buch mit anstoßen.
Häkchen dran und wegklicken. Wer liest das schon? Die meisten von uns verbinden AGBs einfach nur mit langweiligen Endlostexten, wenn man im Internet was bestellen will. Mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3 sagt, AGBs können dir helfen, dich selbst zu überlisten, den inneren Schweinehund zu überwinden oder einfach auch ganz gesunde Routinen zu entwickeln. Timon Krause, Buchautor und Mentalist, ist unser Gast und AGB in deiner Methode heißt Auslöser, Gewohnheit und Belohnung.
Ja.
Okay, fangen wir an mit dem A, mit dem Auslöser.
Also im Grunde ist das, was du da vor dir hast, Auslöser, Gewohnheit, Belohnung, eine Verhübschung einfach des Prinzips der Konditionierung. Wir konditionieren uns also, um neue Gewohnheiten anzutrainieren, wie Hunde. Ein bisschen. Und der Auslöser kann alles Mögliche sein. Das ist ein externer Stimulus meistens. Zum Beispiel, immer wenn die Uhr 6 schlägt, kriege ich Hunger auf Chips. Dann haben wir die Gewohnheit sofort dabei. Hunger auf Chips. Die Belohnung, die davor rauskommt, ist, ich kriege dann einen Zuckerrush oder so und fühle mich gut. Dann haben wir dieses AGB-Prinzip. Weil sich das gut anfühlt, wird sich das verfestigen, dann mache ich das immer wieder.
Aber gleichzeitig will ich doch die Bikini-Figur und ich will doch im Fitnessstudio in den Kurs und ich will das eigentlich gar nicht mit der Hand in der Chipstüte versinken.
Genau. Jetzt kannst du also hingehen und sagen, wenn ich das einmal erkannt habe bei der schlechten Gewohnheit.
Bei mir ist es Eis, ehrlich gesagt.
Und was ist der Auslöser?
Glücksgefühle, glaube ich.
Das ist die Belohnung wahrscheinlich.
Aber es ist auch Scham.
Also, das ist wahrscheinlich die Belohnung. Was ist der Auslöser? Also in welchen Situationen isst du Eis?
Zum Beispiel, wenn ich eine tolle Lesung hatte und auf dem Rückweg bin, belohne ich mich gerne mit dem Eis.
Sehr gut, dann haben wir das. Dann können wir das Beispiel nehmen. Immer wenn ich eine tolle Lesung hatte, Auslöser, esse ich ein Eis, Belohnung, ich fühle mich gut. Ja. Mit dazu kommt eine negative Feedbackschlaufe, ich habe die Scham. Wir können jetzt dieses AGB-Prinzip erstmal aufbrechen, die Gewohnheit kaputt machen und dann eine neue Gewohnheit mit demselben Prinzip da drauf bauen.
Ja.
Können also sagen, den Auslöser können wir den eliminieren. Ja, wenn du keine Lesung mehr machst.
Nein, den können wir nicht eliminieren,
genau,
der
also
bleibt,
ist ja schon mal
weil
raus.
Ich gebe gerne Lesung.
Ist schon mal raus, alles klar. Dann können wir die Belohnung vielleicht nicht einfach eliminieren. Das wäre so wie zu sagen, denk nicht an ein rotes Feuerwehrauto, dann machst du es. Wir können die Gewohnheit nicht eliminieren, aber wir können sie ersetzen. Immer wenn ich eine Lesung hatte, kaufe ich mir Babykarotten zum Beispiel. Und du kannst gucken, ob du die Belohnung anderweitig verschaffst. Das heißt, du könntest auch sagen, immer wenn ich die Lesung hatte, mache ich was auch immer, springe ich dreimal in die Luft und schreie ganz laut, yippie, yippie, yippie. Das wird bei dir auch einen Endorphin-Rush auslösen und du hast die Belohnung anderweitig bei dir aufgeholt.
Also man kann Belohnung durch eine andere Belohnung ersetzen. Wer einen langen Arbeitstag hat und nimmt die Schokolade, die Chipstüte oder ich mein Eis, könnte das auch umkonditionieren. Unser Belohnungssystem wie so ein kleines Kaugummi oder wie so ein dehnbarer Muskel oder...
Es ist vielleicht wie eine Maschine mit drei Zahnrädern, Auslöser, Gewohnheit, Belohnung. Mhm. Wenn du ein Zahnrad rausnimmst, kommt das ganze Ding ins Stocken und es fühlt sich nicht gut an. Aber wenn du ein Zahnrad durch ein anderes in einer anderen Farbe ersetzt, läuft die Maschine trotzdem weiter.
Läuft vielleicht dann 2 oder 3 Monate und dann kommt ja wieder das Zahnrad Bequemlichkeit, was auch irgendwie wieder mitspielen will, ja?
Ja,
dann
also,
fallen ja viele wieder zurück.
Das stimmt. Also in diesem Fall, um eine schlechte Gewohnheit zu brechen, musst du, ich würde mal sagen, 1 bis 2 Wochen, 10, 15 Mal irgendwie dabei bleiben und das einüben. Irgendwann schleift sich das ein. Dann ist die alte Gewohnheit wie eine Teerstraße, die jetzt überwächst. Die neue Gewohnheit ist wie ein Trampelpfad, den du immer weiter austrittst. Und irgendwann wird auch der gepflastert und asphaltiert. Bequemlichkeit kann damit reinkommen. Auch da kannst du dir aber helfen, wenn du eine neue, bessere Gewohnheit aufbauen möchtest. Zum Beispiel eben,
wenn du sagst, ja dann auch schon, wenn die sich anschleicht. Ne? Man wird dann schon auch wach.
Genau, du kannst zum einen wach werden und du kannst eben neue Gewohnheiten nach dem gleichen Prinzip aufbauen. Wenn du sagst, ich will nicht nur weniger Eis essen, ich will auch noch jeden Morgen 40 Kilometer joggen gehen oder sagen wir 10 Kilometer, dann sagst du, ich baue mir diese neue Gewohnheit nach demselben Prinzip, nämlich immer wenn morgens um 6 der Wecker geht, ziehe ich mir meine Joggenschuhe an und gehe mindestens 500 Meter joggen, kleinschrittig. Und wenn ich das gemacht habe, ist meine Belohnung, ich kriege meinen Lieblings-Matcha-Eis-Latte oder was auch immer du dann zur Belohnung haben möchtest. Und wenn du dieses Prinzip aufbaust, ist es viel einfacher, die Bequemlichkeit wegzuschieben, weil sich das dann auch verautomatisiert. Gute wie schlechte Gewohnheiten.
Okay, aber die Belohnung gehört irgendwie anscheinend immer dazu. Welche Gewohnheiten hast du dir denn so abtrainiert? Die du nicht wolltest oder neu programmiert?
Also ich habe 9 Jahre lang in Amsterdam gewohnt. Könnte man sich überlegen, welche Gewohnheiten ich mir möglicherweise abtrainiert hätte.
Legal sind.
Ja, welche Gewohnheiten ich mir möglicherweise nach demselben Prinzip abtrainiert hätte. Und ich habe mir antrainiert, ins Fitnessstudio zu gehen und zu schwimmen. Und als ich meinen...
Also in Amsterdam hast du physisch ganz anders ausgesehen.
Schmaler, tatsächlich. Ich habe nicht viel gegessen trotzdem,
stimmt,
aber schmaler.
Stimmt, du bist ja immer so ein Schlackstyp. Ne?
Ja, eher ein schlacksiger Typ. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich mal richtig krass aussehen werde, aber ich gebe sie langsam auf. Na und Schreiben habe ich mir antrainiert. Auch als ich den Roman geschrieben habe, war das wirklich nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Immer morgens um 10 schreibe ich bis mindestens 13 Uhr, egal wie da viel dabei rumkommt. Mhm. Und danach ist meine Belohnung ein Spaziergang und ich hole mir ein Eis am Stiel bei meinem Lieblingsladen.
Und dann kein Kiffen mehr.
Und dann kein Kiffen mehr.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Dankeschön.
Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, darüber nachzudenken, wer will ich sein oder welche Ziele stecke ich mir und was bin ich dafür bereit auch zu verändern. Und da sind ja alle in so einer klebrigen, spinnennetzigen, ich weiß nicht, Welt gefangen oft. Ja. Dann kannst du es denken, aber du kannst es nicht umsetzen ins Handeln. Ich merke, dass das bei vielen wie so eine redundante Schleife immer wieder kommt. Ich würde so gerne, eben in dein Beispiel mit dem Joggen, ich würde so gerne aufhören, vielleicht zu kiffen. Ja. Ich würde so gerne sportlicher sein. Ja. Und also dabei bleibt es dann aber.
Ich glaube, das ist das Problem mit dem Versprechen schneller Lösungen heute, wo wir für jedes Problem in der Werbung und sonst wo eine Lösung genau jetzt versprochen bekommen. Veränderung braucht Zeit, weil es auch Zeit gebraucht hat, bis du der Mensch geworden bist, der du jetzt bist. Wenn du jetzt seit 10 Jahren rauchst.
Wir sind dann, zu ungeduldig mit uns.
Genau. Und du bist ja aber auch nicht am ersten Tag Kettenraucher gewesen. Das hat sich aufgebaut, das hat sich eingeschliffen. Die neuronalen Connections sind da langsam nach und nach gekommen.
Ich habe nie geraucht.
Genau, so und dann darum habe ich Raucher gesagt. Ja. Raucherin. Nicht, das war metaphysische Du. Und dein Gehirn bleibt ja aber zum Glück plastisch. Du kannst dafür sorgen, dass das Gehirn auch plastischer bleibt. Wenn du meditierst zum Beispiel, bleibt es bis ins höhere Alter flexibler. Und das heißt, du kannst Sachen verändern, aber es dauert einfach und du musst da erstmal 2 Wochen dranbleiben und Rückschläge einstecken. Das passiert auch. Leute versuchen aufzuhören zu rauchen, die schaffen es 2 Wochen, dann rauchen sie wieder eine und dann denken sie, es ist alles im Arsch.
Nein, wir müssen den Rückschlag auch feiern, weil er gehört zum Weg dazu.
Genau, er gehört zum Weg dazu.
Sei deiner Zeit voraus, heißt das aktuelle Buch meines heutigen Gastes, Timon Krause. Der menschliche Geist, schreibt er darin, ist darauf ausgelegt, die Welt in Zyklen zu denken und zu verstehen. Rituale erfüllen seit eh und je eine beachtliche Anzahl von Aufgaben. Sie markieren wichtige Momente, fördern das Gemeinschaftsgefühl, bereiten uns auf Kommendes vor und helfen uns, Vergangenes zu verarbeiten. Und wenn man sei deiner Zeit voraus liest, diese 13 Denkprinzipien für die Welt von morgen, lohnt es sich ja auch mal zurückzugucken. Auf die eigene Generation, auf den eigenen Opa, die Uroma, den Ururopa.
Ja.
Was schenkt mir denn dieser Schulterblick?
Also die Grundannahme von Sei deiner Zeit voraus ist, dass unser Gehirn vor grob 200.000 Jahren aufgehört hat, sich zu entwickeln, beziehungsweise dass die kulturelle Entwicklung die neuronale Entwicklung in dem Moment bei weitem überholt hat. Mhm. Und das bedeutet, wir haben in unserer menschlichen Geschichte verschiedene relativ klar abgrenzbare Denkkulturen oder Denkparadigmen, Denkmethoden erfahren. Und die sind auch immer noch alle mit in unserer Hirnstruktur genommen. Die sind mit unserer Hirnstruktur gewachsen. Diese Denkkulturen sind das indigene oder magische Denken, das prämoderne oder religiöse Denken, das moderne oder wissenschaftliche Denken. Das sind dann unsere Eltern, Großeltern. Da wird alles kleinteilig zerlegt, alles ich mechanistisch, der Geist ist eine Mechanik, der Körper ist eine Mechanik, wir können alles rational wegerklären. Und dann jetzt in meiner Generation das postmoderne oder künstlerische Denken, wo alles relativistisch ist. Deine Meinung ist genauso viel wert wie meine Meinung oder noch schlimmer, deine Meinung ist so viel wert wie meine Fakten oder umgekehrt. Mhm. Und jede Sichtweise muss mit einbezogen werden. Wir haben alle unsere eigene Wahrheit. Und jede dieser Denkweisen.
Aber wie kommen wir dann in Verbindung?
Wie meinst du?
Wie kommen wir in Verbindung? Wenn du in deiner Denkweise bleibst und ich bleibe in meiner?
Ja, das ist total schwierig.
Das ist eben schwierig.
Das kann total schwierig sein und dafür möchte ich mit dem Buch sensibilisieren, dass wir zum einen erkennen können, wenn Leute aus verschiedenen Denkkulturen argumentieren. Es kann auch noch weitergehen, das kann sich pro Kontext ändern. Es kann sein, dass jemand, der
eine Fluchterfahrung hat, in einem neuen Kulturkreis ankommt, ganz anders andere Denkmuster mitbringt im Gepäck, als wir sie dann hier schon haben, die wir in einer westlichen Demokratie aufgewachsen sind.
So ist es. Oder sogar, dass jemand, der sagt, ich argumentiere aktuell aus einer ideologischen Überzeugung, dass der zurückgreift auf ein religiöses Denkmodell faktisch, während wir aus einem modernen Denkmodell argumentieren und dass wir dann überhaupt nicht aneinander kommen, weil wir ganz andere Grundannahmen erstmal haben und verschiedene Denkweisen haben.
Und das ist die Herausforderung unserer Zeit. Also da bilden sich ja eben auch Mauern, da sind wir ungeduldig, da sind wir nicht bereit, vielleicht auch zuzuhören oder empathisch zu sein. Das spielt ja letztendlich auch eine Rolle auf unserer Reise von ganz, ganz vielen Begegnungen. Und trotzdem bringst du uns ja dieses Buch mit und sagst, es gibt Chancen. Also dass wir gemeinsam auf diesem Planeten miteinander auskommen.
Genau das. Und dafür ist erstmal wichtig, die Metakognition, also quasi von oben auf dein eigenes Denken und das Denken der anderen zu schauen, ohne den Inhalt zu bewerten. Und zum anderen aber auch eben.
Aber bei manchen regt mich das schon so.
Das weiß ich. Das passiert mir auch ständig. Das weiß ich. Aber es kann ja trotzdem helfen, kurz in die Metakognition zu gehen, zu sagen, ich verstehe, wo es herkommt, dann kann ich es vielleicht auch besser gegen beargumentieren. So. Und dafür muss man aber eben auch diese Historie kennen und verstehen, wo unser Denken überhaupt herkommt, wie sich das entwickelt hat, wie verschiedene Generationen, verschiedene Kulturkreise und so weiter denken, um überhaupt erstmal eine Chance zu haben, zu sagen, der Rassist da vorne denkt aus dieser Denkkultur, meistens aus der prämodernen Denkkultur, denkt aus dieser Denkkultur. Und wenn ich da aber einhaken will, bringt es mir nichts, wenn ich postmodern argumentiere. Ich muss irgendwo eine Art finden, bei dem durchzukommen.
Okay, wenn man jetzt aber nicht Philosophie studiert hat wie du und nicht so viele Denkprozesse mitbringt, dann ist das ja im Alltag häufig auch von Hass, Dislikes, schnellen negativen Emotionen auch geprägt. Der Rollladen geht ganz schnell runter. Das scheint ja etwas zu sein, wenn man dich lesend eben verfolgt, was du gerne ändern würdest. Ja. Aber dazu haben ja die wenigsten Leute eigentlich Geduld. Wir sind ja schon sehr schnell mit unseren Meinungen, mit unseren Urteilen, mit unseren Vorurteilen.
Das stimmt. Und da kommt so ein bisschen die Aufgabe des Buchs, aber auch eine andere Aufgabe mit an Bord. Was ich in dem Buch beargumentiere, ist die sogenannte Denkkultur des Metamodernismus. Metamodernismus greift dann auf all diese vier vergangenen Denkmodelle zurück und wechselt willentlich dazwischen hin und her. Und das kann eine Aufbauarbeit von unten geben. Das heißt, wir können jetzt dieses Buch lesen oder andere vergleichbare, vielleicht bessere Bücher können wir lesen.
Ich wüsste keins, aber gut.
Man es gibt noch keins, aber sie werden kommen. Und dann werden sie vielleicht auch besser sein. Und das wünsche ich mir dann auch. Das ist dann ja nur schön.
Aber du bist ja deiner Zeit schon voraus.
Wir werden sehen. Gibt also andere vergleichbare Bücher oder Kurse oder wie auch immer, mit denen wir von unten aufbauen, indem wir Individuen diese Denkmethode beibringen. Und dann kann es aber auch von oben gehen, wenn wir vielleicht merken, das wird tatsächlich ein gutes Denkparadigma, was wertvoll ist für die Gesellschaft, dann können wir von oben hingehen und sagen, okay, das wird sich irgendwann auch in Schulen oder in Universitäten oder sonst wo einfinden und weitergegeben werden. Das heißt, wir können von oben rangehen, können von unten rangehen, treffen wir uns auf der Mitte.
Aber dafür müssen wir alle das Ziel haben, dass die Welt eine bessere wird, dass wir miteinander auskommen, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir gemeinsam uns auf eine neugierige Reise begeben, wie wir schön zusammenleben können. Timon Krause ist mein Gast heute an diesem Sonntagmorgen im SR1 und HR3 Sonntagstalk. Und wahrscheinlich wartet ihr auf ganz viel Mindgames, denn das machst du ja ganz gerne mal auf deiner Instagram-Seite, ne?
Das stimmt. Da gebe ich sowohl Mindhacks für den Alltag mit, also kleine psychologische Tricks, als auch kurze Performance-Stücke irgendwie aus meinen Bühnenshows. Das ist dann der Entertainment-Aspekt.
Ganz genau. Und da sind zum Beispiel welche Themen dabei? Also zum Beispiel, wie kriege ich die Teenie-Kinder vom Bildschirm weg? Oder Schlange stehen im Supermarkt macht mir nie Spaß. Ich werde dann immer so ungeduldig.
Das ist ein sehr gutes Thema, das schreibe ich mir gleich auf, das nehme ich mit, das ist perfekt.
Ja, Sommerferien sind vorbei, die restlichen Urlaubstage sind verplant und Leute werden dann so schlecht gelaunt am Arbeitsplatz.
Genau, das sind alles Themen, die ich irgendwie mitnehme. Wie erkenne ich, ob jemand Interesse an mir hat? Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Hitze um? Haben wir natürlich vorhin kurz drüber gesprochen. Wie komme ich sofort in die Entspannung rein, wenn ich in den Urlaub starte? Soll ich nicht die ersten
sechs wollen von dir immer eine Lösung. Ist das nicht auch anstrengend?
Also es ist total anstrengend gewesen, weil ich anfangs Lösungen geboten habe, jetzt nicht mehr. Und damit meine ich, dass Leute mir anfangs auch immer noch Privatnachrichten geschrieben haben und ich dann entweder auf die Nachricht geantwortet habe mit einem spezifischen Mindhack oder ich habe die gelesen und dann ein Reel dazu gemacht, ein Video dazu gemacht. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich einfach Themen, zu denen ich einen guten Hack habe und auf die ich Bock habe. Und dann mache ich ein Video dazu.
Und so ein bisschen aus Selbstschutz auch, um auf dich aufzupassen.
Genau, ich gucke da gar nicht mehr rein im Grunde, weil ich es auch nicht mehr schaffe. Es sind zu viele Nachrichten. Mhm. Es tut mir auch leid. Ich würde gerne jedem Menschen helfen, aber das kostet mich so viel Energie.
Aber
dann.
Was fragen die dich dann, was dann eben auch für dich dann stressig werden kann? Hallo.
Also alles Mögliche. Hallo, hast du auch ein Mindtag, wie ich als Mutter meine Emotionen besser in den Griff bekomme? Hallo, hast du auch ein Mindtag, wie ich nicht Nägel knabber? Dann denke ich, ja, da habe ich schon zwei Videos zu gemacht. Dann geh bitte in die Reels rein und such dir das raus. Aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Wenn ich das jedem antworten würde, bin ich auch 2 Stunden weiter pro Tag. Dann dauert das ewig.
Ich dachte, du hättest mittlerweile 5 Assistenten, die das alles für dich machen.
Leider nein. Ich werde das mal weitergeben, dass ich 5 Assistenten haben sollte. Aber viele Sachen sind auch sehr emotional. Das sollte wirklich mit extremen Problemlagen zu mir kommen. Aber das Einzige, was ich dann halt machen kann, ist, dass ich sage, die sagen dann, ich habe dieses und jenes Problem und diese Angststörung, diese Depression, diese schlimme Erfahrung, dieses Trauma. Und ich glaube, du bist der Einzige, der mir helfen kann.
Aber warum übertrage ich das dann an dich? Warum glaubst du, machen das Leute?
Weil ich öffentlich bin, natürlich. Da kann man drauf projizieren. Weil ich ein psychologisches Hintergrundwissen habe und weil die Leute denken, das heißt dann parasoziale Beziehungen, weil sie mich auf dem Handy haben oder auf dem Ohr haben oder im Fernsehen in ihrem Wohnzimmer sehen, denken dann, dass wir uns kennen. Das ist auch normal, das passiert. Das passiert und bei Podcasts extrem viel, weil wir die immer auf dem Ohr haben, egal was wir machen. Man fühlt sich wie beste Freunde, die haben eine Vertrauensbasis und denken dann, ich bin die Lösung. Aber ich bin es ja nicht. Ich bin auch kein Therapeut. Ich kann allerhöchstens den Leuten sagen, es tut mir leid.
Also ein Mindhack ist keine Therapie, um das nochmal hier zu
sagen. Keine Therapie, ist auch kein therapeutischer Rat. Ich sage das auch oft in den Videos, ersetzt auch keinen therapeutischen
Rat. Und belastet dich das auch ein bisschen?
Wenn ich das lese, schon. Weil ich habe ein totales Helfersyndrom. Ich möchte allen Menschen irgendwie gut tun, auch allen Menschen gefallen. Ich möchte, dass alle Menschen mich mögen und ich möchte allen helfen.
Ich merke, deine Therapie ist noch nicht zu Ende.
Ist noch nicht zu Ende. Ist besser geworden. Also der Teil ist besser geworden mit dem Gefallen.
Nein, aber du bist dann ja wie so eine durchlässige Membran und dann schwimmt das ja alles in dich hinein. Semipermeabel heißt das, glaube ich. Und dann geht es aber nicht mehr raus.
Genau, das ist das nämlich. Und darum lese ich jetzt einfach nicht mehr.
Okay, das ist deine Schutzfunktion.
Das ist meine Schutzfunktion. Ich lese das einfach nicht mehr. Ich packe dann ab und zu in die Story rein, wenn ich sage, ich beantworte keine DMs. Viele Menschen fragen nach Themen, die ich schon bearbeitet habe. Schaut bitte die Videos.
Und damit fühlst du dich auch gut oder hast du das Gefühl, du genügst da nicht?
Nee, mittlerweile fühle ich mich damit gut. Ich habe im Januar einen ganz tollen Therapeuten gefunden. Wir haben ganz viel Arbeit gemacht. Ich fühle mich so gut wie noch nie in meinem Erwachsenenleben tatsächlich. Ganz viele Themen irgendwie von depressiven Phasen zu dieser Gefallsucht und so weiter hat das eigentlich weitgehend gelöst und Mechanismen da reingepackt, die mir, während ich weiter daran arbeite, helfen, da durchzukommen.
Weil ich habe so bei der Vorbereitung gedacht, es ist immer für uns dann so eine Leichtigkeit da drin zu sehen, ja, ach komm, frag den doch mal, wie knackt man denn das oder wie schaffe ich, dass der mich mag, was wir ja als Beispiel jetzt alle gesagt haben. Und trotzdem ist das ja auch eben eine Belastung, es immer abliefern zu müssen. Aber ich merke, Du hast ja so einen kleinen Schutzpanzer dir gebaut, ja, der dich aber jetzt nicht emotional abkühlen lässt, sondern der eben auch ein bisschen auf dich aufpasst.
Ja,
wenn man sich umschaut, sind ja gerade ziemlich viele überfordert, gestresst, negativ aufgeladen und rennen so über unseren Planeten und begegnen uns dann ja am Alltagstag, ja, im Supermarkt, im Freundeskreis, am Urlaubsort. Gibt es denn eine Möglichkeit, diese negativen Energien von anderen Leuten, die immer nörgeln, die alles negativ sehen und selten nach Lösungen mal gucken, immer so die Probleme so benennen, gibt es da auch was?
Das hängt ein bisschen mit deiner eigenen Emotionsregulation natürlich zusammen. Ein großes Ding ist, dass Menschen natürlich extrem überfordert und gestresst sind, wie du gerade schon gesagt hast. Und die Fähigkeit, mit Stress umzugehen pro Mensch, die ist zum Teil angeboren. Mhm. Du kannst dir vorstellen wie ein Fass. Und vielleicht ist dein Fass größer als meins. Das heißt, bei dir kann mehr Stress rein als bei mir. Bei mir läuft es schneller über. Ich bin schneller gestresst. Zugleich kommt dazu noch, dass auch wieder in Teilen angeboren, in Teilen auch Lifestyle bedingt, wir immer ein gewisses Grundlevel an Stress in diesem Fass drin haben. Mhm. Es kann sein, dass dein Fass größer ist, dass das Grundlevel an Stress aber auch extrem hoch ist, dann läuft es bei dir trotzdem früher über als bei mir, weil mein Fass vielleicht im Grundlevel leer ist, weil ich ein kiffender Künstler bin und nur zu Hause rumhänge. Ich habe keinen Stress. So. Ja. Und wenn wir so gestresst und überfordert sind und wir füllen den ganzen Tag dieses Fass nach, dann läuft das über, außer wir schaffen es unten einen kleinen Hahn anzubringen im Alltag, mit dem wir immer mal wieder ein kleines bisschen Stress ablassen können. Mhm. Und da gibt's schöne Techniken für.
Vielleicht auf Dinge anders zu gucken und sie gar nicht Stress zu benennen.
Oder tatsächlich kurze Pausen und Reflexionsphasen einzubauen, zum Beispiel über die Stimulation des Vagusnerven. Der geht gerade überall durch die Medien, das ist das große neue Hype-Kind der Selbsthilfe, ist der Vagusnerv. Der läuft am Hals entlang, an der Brust entlang, bis in die Organe unten im Bauchbereich. Ist Teil des parasympathetischen Nervensystems, was das System ist, das uns in die Ruhe bringt. Der Gegensatz dazu ist das sympathische Nervensystem, wenn wir im Stress sind. So. Und man kann den also regelmäßig, oftmals innerhalb von 3 bis 5 Sekunden im Tag stimulieren. Und das machst du, indem du deinen Daumen ausstreckst, steckst ihn dir in den Mund und du pustest auf den Daumen.
Wie Nuckeln.
Wie Nuckeln, nur pustest du drauf, sodass keine Luft am Daumen oder an den Lippen oder aus der Nase entweicht. Genau. Das machst du so 3 bis 5 Sekunden. Mhm. Das stimuliert den Vagusnerv. Der Vagusnerv reguliert Blutdruck und Puls. Du kommst runter. Nicht länger als 5 Sekunden. Wenn du es 20, 30 Sekunden machst, kann es sein, dass du ohnmächtig wirst, weil der Blutdruck so weit sinkt. Mhm. Das kannst du aber ein paar Mal am Tag machen, wenn du gestresst bist. Und das ist wieder ein Hahn, den du immer wieder öffnest, um ein bisschen von diesem Stress aus deinem Fass abzulassen.
Okay, und wahrscheinlich kann man den auch trainieren und irgendwann registriert dann dein Nervensystem eben auch. Das trägt dazu bei, dass ich runterkomme.
Sowieso.
Aber grundsätzlich gelten wir ja, wenn du auf Deutschland guckst, eher ja als emotionale Handbremsen eher. Also da sind ja andere Nationen sehr viel offener mit Emotionen. Ob das jetzt laut sprechen ist, Freude zeigen, tanzen, das Leben feiern, auf Menschen zugehen. Da sind wir zurückhaltend.
Etwas zurückhaltender, ja.
Also, ist es ein Vorteil oder
also es hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist wertfrei in erster Linie, ja. Es hat bestimmt seine Vorteile darin, dass du auch sagst, ich würde jetzt im Alltag nicht ausrasten, wenn mir irgendjemand einmal auf der Autobahn rüberzieht, ohne zu blinken, brauche ich den nicht sofort anzuschreien und den Mittelfinger zu sagen, wobei ich das mache. Ich bin im Auto ganz schlimm.
Ja. Ich leider auch manchmal.
Ja, und auf der anderen Seite kann es natürlich gut sein, einen Zugang zu seinen Emotionen zu haben und die fühlen zu können, um davon nicht überwältigt zu werden, weil sie so diffus sind. Da kann es helfen, zum Beispiel, wenn du emotional überwältigt bist, zu versuchen, deine Emotionen ganz präzise zu benennen. Also ganz genau zu benennen, was die Gradierungen sind, die du gerade fühlst. Ganz präzise benennen, bringt dich ins rationale System. Du wirst zugleich weniger emotional, kriegst aber auf lange Sicht einen besseren Meta-Zugang zu deiner
Emotionen.
Okay,
und ich schreie einfach weniger im Auto dann rum und beiß nicht so oft ins Lenkrad.
Beißt du ins Lenkrad?
Nein,
hat das Bissspuren? War das das Auto, was ich draußen gesehen habe, wo das Lenkrad so angebissen ist? Ich habe gedacht, wer macht denn sowas? Aber du bist es.
Innen so nach außen gebeult wird. Also das andersrum.
Hast du noch was? Lenkrad zwischen den Zähnen hängen auch. Du musst das gerade mal wegmachen.
Ja, schlimm. Es tut mir leid, dass ich dich damit belästige. Timon, viele kennen dich. Du bist mein Gast heute im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Du bist Mentalist, Autor, Entertainer. Viele kennen dich aber auch aus dem Fernsehen, von Sendungen mit Joko und Klaas, von Let's Dance. Aber ich glaube, deine eigentliche Leidenschaft sind deine Live-Auftritte. Aber Live-Situation heißt ja auch immer, ist so ein bisschen unberechenbar. Magst du das?
Voll. Also ich liebe das wirklich. Ich blühe richtig auf der Bühne. Das ist so der Ort, wo ich doch auch am glücklichsten bin, glaube ich. Solange sich die Waage hält, auch mit Ruhe und Chillen im Leben. Es ist unberechenbar, genau das mag ich aber. Wenn ich da stehen würde und immer den gleichen Vortrag halten würde, wäre ich, glaube ich, irgendwann gelangweilt. Dadurch, dass ich aber das Publikum freiwillig in meine Show mit einbinde. Niemand muss in meine...
Also wenn ich mir ein Ticket für deine Show löse, kann es heißen, dass ich am Ende neben dir auf der Bühne stehe, wenn ich das will?
Auch egal, wo du sitzt. Wir schmeißen häufig, also meine Band und ich habe so eine Liveband auf der Bühne, wir schmeißen häufig Frisbees ins Publikum zum Aussuchen. Die fliegen auch bis ganz nach hinten. Wenn jemand nicht möchte, gibt er oder sie die Frisbee einfach weiter. Dann ist es auch okay.
Okay.
Aber ich mag genau das. So diesen Zufallsaspekt. Es ist unberechenbar. Ich habe immer wieder neue Leute auf der Bühne. Es passieren zum Teil unfassbar witzige Dinge, weil Menschen einfach lustig sind. Und die meisten Menschen bedeutend lustiger sind als ich. Vor allem die, die irgendwie bei mir auf der Bühne enden, haben manchmal Gedanken im Kopf, wo ich denke, ja, was war das denn jetzt? Aber geil, dass du da bist. Es macht riesengroßen Spaß. Und ich bin sehr gespannt
also
auf diese Show.
Also wir spoilern nichts,
Tour.
Wenn wir sagen, du holst Menschen auf die Bühne. Nee. Das ist ja irgendwie schon bekannt. Und dass du ein Menschenfänger bist und gerne dich mit Menschen beschäftigst, ist ja auch klar, dass du dich einlässt. Aber begegnen dir Menschen anders, seitdem du auch in so Entertaining-Formaten bist?
Nicht wirklich. Also die Erkennungsrate ist deutlich gestiegen.
Mhm. Magst du das?
Es ist aktuell auf einem angenehmen Level. So, ich bin ja jetzt nicht weltberühmt oder überhaupt deutschlandberühmt. Ich kann über die Straße laufen. Das ist völlig easy.
Aber du hast in den USA auch schon Preise abgeräumt als Mentalist.
Das stimmt, aber da erkennt mich, glaube ich, keiner.
Nein, da ist der Wahlkampf gerade so aktuell.
Ja. Man könnte meinen, ich bin fast so berühmt wie Trump. Kratze an seinem Ruhm. Ruhm in Anführungsstrichen. Ich finde das okay. Also das ist bisher wirklich immer lieb gewesen, wenn Leute mich erkannt haben. Das ist bisher wirklich nur gewesen, dass die gesagt haben, können wir ein Foto machen oder coole Sache, finde ich gut.
Und manchmal
mehr war es nie.
Und manchmal fragt man sich ja, braucht man eigentlich noch die Bühne, die Tour, das Vorbereiten, das Unterwegssein, wenn man mit einem Mindhack so und so viele Leute im Internet dann tatsächlich auch erreicht. Okay, da weiß ich ja nicht, schneidest du jetzt was oder bearbeitest du das Video noch so. Aber das ist ja, wenn du da so viele Follower hast, fast mehr als in eine Halle passen, wenn du sie dann buchst.
Voll ist es auch. Also es sind viele Follower online. Für mich ist aber immer das Ziel, die über online, über Fernsehen und so weiter zu mir in die Hallen zu bringen.
Warum?
Weil ich das liebe, weil ich das einfach mag. Ich mag das so, da eine Welt aufzumachen für einen Abend. Ich mag das, Magie zu kreieren in einer Welt, die verrationalisiert ist, wo alles erklärt werden muss, einen Abend den Leuten was zu geben, wo sie auch sagen können, bei manchem checke ich es und bei manchem weiß ich es einfach nicht. Und das ist okay, es ist magisch. Das ist eine Funktion, die, glaube ich, dieses Magie-Ding, die früher Spiritualität, Kirche ganz viel hatte, wo man sagen kann, ich habe ein Gefühl von Magie. Nicht, dass ich jetzt, also gut, die Tour heißt Messias, also wieder beim Kirchenthema.
Haben wir schon gesagt, du machst es nicht runter.
Ja, nicht, dass ich jetzt der nächste Papst sein möchte oder so, aber ich möchte den Leuten einfach so diesen Tacken Magie nochmal mitgeben, meinen Abend. Und ich mache das total gerne. Ich liebe das und ich werde das auch machen. Wenn ich morgen im Lotto gewinne und ausgesorgt hätte für die nächsten 100 Leben, würde ich trotzdem machen. Ich finde es einfach geil. Ich habe Spaß dran.
Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die du auch nutzt, um dein Verhalten nochmal zu überprüfen? Also testest du das vorher an jemanden, bevor du mit auf die Bühne gehst oder bevor du es online stellst? Also
diese Mindhacks, die gebe ich oft Freunden mit. Das sind dann meine Meerschweinchen und Versuchskaninchen. Viele davon kenne ich aber auch schon seit vielen Jahren. Also die Hacks, da weiß ich, dass sie funktionieren. Und die Shows, da mache ich richtige Tryouts. Das ist ein Jahr Entwicklungsprozess. Da habe ich letzten Oktober angefangen zu schreiben. Und dann habe ich immer wieder kleine Theater mit 30 bis 50 Leuten, wo ich das teste, um zu sehen, ob die Mentalexperimente funktionieren, ob die Gags funktionieren, ob die Leute das Thema überhaupt gut finden und das braucht seine Zeit.
Okay, kleiner Lifehack kurz zum Schluss.
Ja, gehst du gern trinken in Bars irgendwie?
Nicht regelmäßig, aber eher spontan.
Okay, es gibt eine schöne Studie, die gezeigt hat, was die beste und schnellste Möglichkeit ist, sich an der Bar bedienen zu lassen. Und zwar ist das, sich an der Bar gerade mit dem Oberkörper hinzustellen, also nicht schräg, sondern gerade mit dem Oberkörper und still, ohne was zu sagen, mehrere Sekunden Augenkontakt mit dem Barkeeper, der Barkeeperin zu halten, beziehungsweise dem Barkeeper, der Barkeeperin mit den Augen zu folgen. Und das hat immer wieder gezeigt, dass das, egal wie voll die Bar ist, egal wie sehr die anderen Leute schreien, die Art ist, auf die du am schnellsten und zielsichersten bedient wirst.
Okay, da mache ich aber jetzt bis jetzt immer schon alles richtig. Guck mal. Mein Drink kommt immer schnell.
So, bitteschön, machst du alles richtig. Du hast es jetzt schon bestätigt. Sehr gut.
Sehr gut. Ich war dein Meerschweinchen an diesem Sonntagmorgen. Timon Krause, es war sehr, sehr schön mit dir. Auf deiner Homepage bekommt man alle Daten nochmal, wann du wo bist.
Und fühl du dich gerne eingeladen natürlich. Wenn du kommen möchtest, freue ich mich, dich da zu sehen.
Gerne, gerne. Vielen Dank. Natürlich gibt es unser Gespräch auch als Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche an dieser Stelle Harpe Kerkeling.
Yay.
Ich bin auch wieder dabei. Bist du auch ein Fan von Harpe?
Ich mag Harpe Kerkeling total. Also ich fühle mich jetzt geehrt, dass er auf dem Stuhl sitzt, den ich gerade vorgewärmt habe.
Gut. Also ihr seid beide sehr beliebt. Ich freue mich, dass ihr beide meine Gäste seid.
Danke,
Dankeschön. Bärbel. Pass auf dich auf.
Sich selbst überlisten, das Hirn trainieren, schlechte Eigenschaften mit ein paar Tricks schnell loswerden. Das waren einige der Themen heute im Gespräch mit Timon Krause. Aber geht's eigentlich noch weiter? Können wir auch im Kopf jung und gesund bleiben, allein durch die Kraft unserer Gedanken? Darum dreht sich die neue Folge im ARD-Podcast Frag dich fit. Gibt's natürlich in der ARD-Audiothek.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.